بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Eigenschaften Allahs Tabaraka wa Ta'ala, und heute sprechen wir inshallah ta'ala über das Freuen bzw. den Zorn Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Über das Freuen, diese Eigenschaft wurde bestätigt und überliefert in der Sunna. Und zwar im Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah freut sich über die Reue seines Dieners, wenn dieser zu ihm zurückkehrt, mehr als einer von euch, der auf seinem Reittier in einer öden Wüste war und es ihm entlief, während sich darauf seine Nahrung und sein Getränk befanden. Also jemand hat sein Tier, Pferd, Kamel, was es auch ist, und er ist in der Wüste, und auf diesem Tier ist Essen, Trinken, alles, was er braucht. Und auf einmal reitet es weg, rennt es weg. Da verlor er die Hoffnung darauf, ging zu einem Baum und legte sich in dessen Schatten, nachdem er die Hoffnung auf sein Reittier aufgegeben hatte. Er hat gesagt: Was soll ich in dieser Wüste machen? Rumlaufen und suchen bringt nichts, dann ohne Wasser. Also lege ich mich hin, setze mich hin und ich muss warten. Während er sich in diesem Zustand befand, stand es plötzlich wieder bei ihm. Auf einmal ist er aufgewacht, und da ist das Pferd da, so wie er es gelassen hat, mit all seinem Hab und Gut. Er ergriff seinen Zügel und sagte vor lauter Freude: O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Das heißt also, er hat sich versprochen, wie er, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, er versprach sich vor lauter Freude. Also dieser Hadith ist der Beleg dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich freut. Und das zeigt, wie liebevoll Allah ist subhanahu wa ta'ala. Er möchte, dass du zu ihm zurückkehrst. Er freut sich, dass du wieder betest, wieder Koran liest, die Frau wieder Hijab trägt, dass jemand doch keine Zinsen nimmt und so weiter und so fort. Also, dass man die Sünden unterlässt und zurückkehrt zu Allah tabaraka wa ta'ala. Diese Eigenschaft bestätigen wir, weil sie in der Sunna erwähnt wurden. Aber leider, wie gesagt, die Sekten interpretieren es um. Sie sagen, wir dürfen nicht sagen, Allah freut sich. Das dürfen wir ihm nicht bestätigen. Warum nicht? Sie sagen, weil der Mensch sich freut. Der Mensch hat diese Eigenschaft. Ja und jetzt? Aber Allah hat sich so beschrieben, beziehungsweise An-Nabi alayhi salatu wasalam hat sich so beschrieben. Und wir bestätigen es auf eine Art und Weise, die nicht seiner Schöpfung gleicht. Wie Allah sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Die anderen benutzen diese Ayah auch. Sie sagen, Allah sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Um was zu sagen? Dass Allah nicht sich freut, dass Allah nicht über dem Thron ist, dass Allah nicht im letzten Drittel der Nacht zum Himmel der Erde hinuntersteigt. Sie nehmen, nichts ist ihm gleich, also er hat keine Eigenschaften. Aber das ist doch nicht die Bedeutung der Ayah. Nichts ist ihm gleich. Und dann sagt Allah, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende und Allsehende. Also er hat Eigenschaften. Diese Ayah ist nicht dazu da, um die Eigenschaften zu leugnen. Auf jeden Fall, deswegen sagt Ibn al-Qayyim, das, womit sich Allah sich selbst beschrieben hat, wie Liebe, Zufriedenheit, Freude, Zorn, Abneigung und Missfallen, gehört zu den größten Eigenschaften der Vollkommenheit. Muhammad Khalil Harras, das ist ein zeitgenössischer Gelehrter, rahimahullah ta'ala, aus Ägypten. Und er hat einige sagen, das ist die beste Erläuterung von Al-Aqida Al-Wasitiyya überhaupt. Und das Interessante, er war vorher
gemäß der Asch'aritischen Theologie Schule, aber hat danach sich befasst, insbesondere mit den Werken von Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, und hat viele seiner Werke eben auch kommentiert und ist dann eben zurück zu der Aqida der Sahaba. Er sagt, in diesem Hadith liegt die Bestätigung der Eigenschaft der Freude für Allah. Die Rede darüber ist wie die Rede über die übrigen Eigenschaften, dass sie eine wirkliche Eigenschaft Allahs ist, in einer Weise, die seiner würdig ist. Sie gehört zu den Handlungseigenschaften. Was sind Handlungseigenschaften? Die Eigenschaften Allahs, tabaraka wa ta'ala, unterteilen wir in zwei Arten. Wesenseigenschaften, Sifat, Dhatiyya, und Handlungseigenschaften, Sifat, Fi'liyya. Diese Handlungseigenschaften werden auch Willenseigenschaften genannt, Sifat, Ikhtiyariyya. Fi'liyya und Ikhtiyariyya ist das Gleiche. Also Handlungs- und Willenseigenschaften meint das Gleiche. Die Wesenseigenschaften sind die Eigenschaften, die immer vorhanden sind. Wie zum Beispiel, dass Allah lebt. Gibt es einen Moment, wo Allah nicht lebt? Nein. Dass Allah schön ist. Allah ist immer schön. Dass Allah allwissend ist. Allah ist immer allwissend. Also Wesenseigenschaften sind Eigenschaften, die immer vorhanden sind. Handlungseigenschaften sind Eigenschaften, die dem Willen Allahs entsprechen. Wenn er will, führt er sie aus, und wenn er will, führt er sie nicht aus. Deswegen heißen sie auch Willenseigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, dass er zu Musa a.s. gesprochen hat. Hat er schon immer zu Musa gesprochen a.s.? Nein, er hat zu Musa gesprochen, als Musa a.s. an diesem Baum war, zum Beispiel. Hat Allah Azza wa Jal zum Beispiel, Allah iftah alayk wa barik fik, hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel Adam schon immer erschaffen? Nein, Allah Azza wa Jal hat Adam erschaffen, eben zu jenem Zeitpunkt, als er ihn erschaffen hat. Das heißt, diese Eigenschaften sind gemäß dem Willen Allahs. Er macht es, wann er will, und er macht es nicht, wann er eben will. Ist der Unterschied klar? Also, die Freude ist eine Willenseigenschaft oder eben eine Handlungseigenschaft. Er freut sich, wann er will, Jalla Jalaluhu, und er freut sich nicht, wann er will. Also er wird zornig, subhanahu wa ta'ala, wann er will, Jalla Jalaluhu. Er ist zufrieden, wann er will, und er ist nicht zufrieden, wann er will, subhanahu wa ta'ala. So tritt dieses durch Freude ausgedrückte Bedeutungsmerkmal ein, wenn sein Diener Reue zeigt und zu ihm zurückkehrt. Also wenn der Diener bereut, freut sich Allah subhanahu wa ta'ala. Also es ist eine Handlungseigenschaft. Dies beinhaltet seine Zufriedenheit mit dem reuigen Diener und die Annahme seiner Reue. Möge Allah Azza wa Jalla uns zu einer aufrichtigen Reue führen und uns die Reue annehmen. Wenn die Freude beim Geschöpf verschiedenartig ist, sie kann Freude der Leichtigkeit, der Heiterkeit und der Ausgelassenheit sein oder auch Freude der Überheblichkeit und des Hochmuts beim Geschöpf. So ist Allah, der Erhabene, von all dem frei. Warum sagt er das? Ja, weil diejenigen gesagt haben, die sagen, wir dürfen nicht sagen, Allah freut sich, dass sie sagen, ja, Freude ist manchmal nicht gut beim Menschen. Der freut sich, der Mensch, wenn er sich gar nicht freuen soll. Da sagen wir, die Freude Allahs ist nicht so wie die Freude des Menschen. Allah freut sich auf eine Art und Weise, die ihm gebührt. Und sie ist immer vollkommen seine Freude. Denn wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht diese Eigenschaft, dann müssten wir ja alle Eigenschaften ablehnen. Warum sagen wir, Allah hört und sieht und so weiter? Und daher, das ist eine gefährliche Sache, denn dann würden wir Allah azza wa jal alle Eigenschaften absprechen. Und das gab es. Es gab Sekten, die haben gesagt, Allah lebt nicht. Weil, warum? Menschen leben. Und dann dürfen wir ihn nicht vergleichen. Also Allah lebt nicht. Wenn du diese Aqida jetzt weitermachst, ja, der ein oder andere, der mag sein, ja, aber guck mal, ja, wir dürfen nicht sagen, Allah azza wa jalla lacht, weil Lachen, das ist so, dann mach mal weiter. Wir dürfen nicht sagen, Allah lacht, wir dürfen nicht sagen, Allah freut sich, wir dürfen nicht sagen, Allah ist zornig, wir dürfen nicht sagen, Allah sieht, wir dürfen nicht sagen, Allah spricht, wir dürfen nicht sagen, Allah hört. Warum? Weil die Menschen das alles machen. Die Menschen freuen sich und lachen und sehen und hören und sprechen. Ja, mach mal weiter. Dann dürfen wir nicht sagen, Allah lebt. Ja, warum? Der Mensch lebt. Dann dürfen wir nicht sagen, Allah existiert. Warum? Ja, weil der Mensch existiert. Und was haben wir dann am Ende? Es gibt keinen Gott. Und so weit gingen einige Sekten, die gesagt haben, wir dürfen Allah mit nichts beschreiben. Nichts. Weil egal, was du sagst, das Geschöpf hat eine, natürlich dem Geschöpf gebührende Eigenschaft. Allah lebt, der Mensch lebt, aber nicht natürlich so wie Allah. Aber er lebt, der Mensch. Also darfst du nicht sagen, Allah lebt. Was haben wir dann am Ende? Es gibt keinen Gott. Und deswegen ein Gelehrter sagte, der diskutierte, wenn du sagst, ich habe zu Hause einen Baum, dieser Baum hat aber keine Wurzeln, kein Stamm, keine Äste, keine Früchte, keine Blätter. Was ist dann bei dir zu Hause? Nichts. Du hast eben das Nichts beschrieben. Du kannst nicht sagen, guck mal, ich möchte diesen Baum jetzt loben, ja? Also ich sag, der Baum ist wundervoll und der Baum, der hat überhaupt keine Blätter und keine Äste und keine Früchte und keine Wurzeln und der Baum, der hat überhaupt kein Wasser und kein, der Baum hat... Ist das Lob? Du hast gerade das Nichts beschrieben. Und deswegen ist diese Sache so schwerwiegend. Das ist ein Grund. Der andere Grund... Wenn jemand so umgeht mit Hadith, im Hadith steht, Allah freut sich, du sagst, das bedeutet nicht, Allah freut sich. Ja, dann kommt der Nächste und sagt, Allah meint nicht, dass wir fasten sollen. Allah meint nicht, dass wir beten sollen. Beten bedeutet was anderes. Fasten bedeutet was anderes. Hajj bedeutet nicht Hajj. Hajj bedeutet, du kannst jedes Wort dann uminterpretieren. Und das haben die Menschen auch getan. Sekten, es gab Sekten, die haben gesagt, Allah meint was anderes damit. Dann ändern wir, möge Allah uns davor bewahren, den Islam. Und deswegen müssen wir diese Eigenschaften bestätigen. Also, er sagt, dass diese Freude Allahs nicht so ist wie die Freude der Menschen. Seine Freude gleicht nicht der Freude eines seiner Geschöpfe, weder in ihrem Wesen, noch in ihren Ursachen, noch in ihren Zielen. Ihre Ursache ist die Vollkommenheit seiner Barmherzigkeit und seiner Wohltat, die er von seinen Dienern liebt, dass sie sich ihr aussetzen. Ihr Ziel ist die Vervollkommnung seiner Gnade an den reuigen, reumütig zurückkehrenden Dienern. Was aber die Deutung der Freude durch ihre notwendige Folge, nämlich die Zufriedenheit und die Deutung der Zufriedenheit als Wille zur Belohnung betrifft, so ist all dies eine Verneinung und Aufhebung seiner Freude und seiner Zufriedenheit, erhaben ist er. Also noch einmal, das hatte ich ja letztes Mal erwähnt, ja, es gibt Folgen seiner Eigenschaften. Er ist barmherzig, die Folge ist, er belohnt dich. Aber Belohnung und Barmherzigkeit sind nicht das Gleiche. Du darfst jetzt nicht sagen, Barmherzigkeit bedeutet Belohnung oder Freude bedeutet Belohnung. Nein, nein. Freude ist Freude, Belohnungsbelohnung. Ja, die Folge, wenn er sich freut, wenn er zufrieden ist mit dir, belohnt er dich, subhanahu wa ta'ala. Aber wir dürfen nicht sagen, das eine Wort bedeutet das andere. Warum? Noch einmal, weil dann kommt der Nächste und sagt, Fasten bedeutet nicht, dass wir nicht essen und trinken, sondern es bedeutet, dass wir unterlassen. Ja, ist ja schön und gut. Ja, Fasten heißt unterlassen. Aber was sollst du unterlassen? Du sollst unterlassen, essen, trinken, beischlafen. Da kommt der andere und sagt, nein, nein, ich unterlasse Autofahren. Das ist Fasten, Autofasten. Ansonsten esse ich und trinke ich. Ramadan werde ich kein Auto mehr fahren. Und das wollte Allah Azza wa Jalla. Und Allah will, und dann bla 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 bla, redet er. Warum? Weil er einfach genau dieselbe Methode benutzt, um interpretieren, die Bedeutung verändern. Wer ist Maßstab für die Bedeutung? Die Sahaba. Die Sahaba, wie haben sie es verstanden? Warum gerade die? Ja, weil sie die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Zu den Gelehrten, die das bestätigt haben, unter anderem, es gibt ja unzählige, Ibn Qutayba, Abu Sa'id al-Darimi, Abu Ya'la al-Farra und andere. Ibn al-Qayyim sagt nun über die Freude Allahs Jalla Jalalu. Das ist ja das Wichtige jetzt, dass wir wissen, Allah freut sich. Denn es ist ein Unterschied, ob du diese Eigenschaften genießt, die Eigenschaften Allahs, und jede einzelne Eigenschaft so annimmst, wie sie ist, oder ob du es permanent uminterpretierst. Belohnung, Allah belohnt viele gute Sachen, oder nicht? Allah belohnt jede gute Sache. Aber was bedeutet es, dass Allah sich freut, dass du bereust? Ibn al-Qayyim sagt, wenn es bezüglich dessen, worüber man sich freut, etwas gebe, das größer ist als dieses Beispiel von diesem Menschen, der sein Tier verloren hat und dann kam es wieder. Wieso? Er hat sich gefreut. Was hat er gesagt? O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er hat sich versprochen. Er sagt, wenn es ein größeres Beispiel gäbe, dann wäre es erwähnt worden. Also das zeigt, das ist die größte Form zu erklären, wie gewaltig die Freude ist. So betrachte einen Reisenden, der allein in einer wasserlosen, dürstenden Wüste unterwegs ist, in der es weder Wasser noch Proviant gibt. Sein Reittier geht ihm dort verloren, sein Hunger und sein Durst nehmen stark zu und er verliert jede Hoffnung auf das Weiterleben. Da legt er sich am Stamm eines Baumes nieder und wartet auf den Tod. Dann erwacht er und plötzlich steht das Reittier bei ihm mit seiner Nahrung und seinem Getränk darauf, wie dies in einigen Überlieferungswegen dieses Hadiths ausdrücklich erwähnt wird. Gibt es überhaupt eine größere Freude als diese? Du bist wieder da. Du bist wieder da. Du bist wieder in der Moschee. Du bist wieder am Koran. Du bist wieder die muslimische Frau mit dem Hijab. Du bist wieder da. Und darauf freut sich Allah Jalla Jalaluhu. Gibt es überhaupt eine größere Freude als diese? Dieses Freuen über die Reue des Dieners hat ein Geheimnis, sagt Ibn al-Qayyim, das den meisten Menschen verborgen ist und das ihre Verstände, also der Verstand, nicht erreichen kann. Dadurch wird auch das Geheimnis erkannt, warum das bestimmt wurde, wovon der Diener bereut. Denn daraus ergibt sich etwas, das beim Herrn erhaben ist. Er geliebter ist als dessen Nichtvorhandensein. Wenn es also in der Bestimmung der Sünde keine weitere Weisheit gäbe als nur diese eine, dann wäre sie bereits ausreichend. Welche Weisheit? Dass du zurückkehrst. Allah Azza wa Jalla, manchmal rettet er dich nicht, damit du lernst. Er hätte dich retten können und die Sünde nicht machen können, aber er hat dich gelassen. Unser einer, besonders bei Kindern, manchmal lässt du ihn lassen. Er muss verstehen, dass das Ding geht kaputt, wenn er das macht. Zack, siehst du? Damit das nächste Mal nicht mehr kaputt macht. Das heißt also, manchmal, der Mensch selbst lässt Dinge zu, der weiß ganz genau, das ist eine Sackgasse. Aber du lässt es zu, damit er wollte nicht hören. Oder du bist der Meister und du hast einen Azubi und du siehst ganz genau, okay, also das wird jetzt in die Hose gehen. Aber du sagst nichts, weil du ganz genau weißt, das Korrigieren ist manchmal ein Grund, dass man nicht lernt. Und deswegen das ist immer fatal, besonders bei Koran zum Beispiel, Sitzungen. Dann gibt es Leute, die wollen sofort korrigieren. Ja, Ami, guck mal, da ist doch der Lehrer. Warum sagt der Lehrer nicht? Warum lässt er ihn den Fehler machen? Damit er von selbst drauf kommt. Aber wenn du alles vorsagst, dann überlegt er nicht. Also manchmal brauchen wir den Fehler. Das meint er. Damit du daraus lernst und es nicht mehr falsch machst. Er sagt weiter, wie aber, wo darin an Weisheit liegt, was niemand außer Allah erfassen kann, und dies ist nicht der Ort, sie darzulegen. Also er sagt, da gibt es noch viele weitere Weisheiten, aber das macht er in anderen Werken. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte also diejenigen, die bereuen, im Koran, indem er sagt, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und diejenigen, die, wenn sie eine Schändlichkeit begehen, im Koran erwähnt Allah Azza wa Jal dieses Wort Fahisha bei großen Sünden wie Zina zum Beispiel. Und dieser Kontext, um was geht's hier in diesem Kontext, in diesen Ayat? Um die Definition der Gottesfürchtigen. Die Gottesfürchtigen, diejenigen, die Taqwa haben, Allah Azza wa Jal beschreibt sie. Zuerst hat er erwähnt, was sie an Gutes tun, dass sie spenden und so weiter, den Zorn bändigen, ja. Und dann erwähnte er, wenn sie sündigen, also sie sündigen. Es kann Ausrutscher geben. Aber dann kehren sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn sie eine Schändlichkeit begehen oder sich selbst Unrecht zufügen, Allah gedenken und dann um Vergebung für ihre Sünden bitten. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und nicht auf dem beharren, was sie getan haben, während sie es wissen. Also der Reumütige ist nicht derjenige, dem ist egal, nein, ich mach's, so ich will so weiterleben. Nein, nein, es tut ihm leid. Das ist also die Eigenschaft der Freude. Dann kommen wir zur Eigenschaft des Zorns. Und der Zorn wurde im Koran mit mehreren Begriffen beschrieben. Im Koran finden wir, beziehungsweise in der Sunna, finden wir verschiedene Begriffe für den Zorn. Zorn, einmal Al-Ghadab. Das ist der Zorn. Dann haben wir Al-Maqtu. Al-Maqt. Dann Al-Asaf. Im Sinne von Zorn. Dann haben wir Al-Ghayz. Und wir haben As-Sukht oder As-Sakhat. Allah Jalla wa'ala benutzt diese Wörter, außer Al-Ghayz. Al-Ghayz ist in der Sunna. Aber ansonsten Al-Ghadab, Al-Maqt, As-Sukht, Al-Asaf. Diese vier Begriffe, die auf Zorn hindeuten, werden im Koran erwähnt. Und es sind verschiedene Formen des Zorns. Erst einmal Al-Ghadab. Allah Azza wa Jal sagt,
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
Allah sagte zu Bani Israel, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und begeht darin keine Übertretung, damit nicht mein Zorn auf euch herabkommt. Und auf wen mein Zorn herabkommt, der ist gewiss zugrunde gegangen. Und An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, dass Allah jalla jalaluhu sagte, inna rahmati ghalabat ghadabi. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn übertroffen. Und Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, also das ist ein längerer Hadith über Yawm al-Qiyamah, Hadithu al-Shafa'ah, der Hadith über die Fürsprache des Propheten alaihi salatu wasallam. Und da gehen ja die Menschen von einem Prophet zum anderen, um Fürsprache zu suchen. Und jeder Prophet schickt die Menschen zu dem Nächsten. Und was sagen sie, diese Propheten, immer wenn sie die Leute weiterschicken zum Nächsten? Sie sagen, mein Herr ist heute in Zorn geraten, in einem Zorn, wie er zuvor keinen solchen empfunden hat und danach keinen solchen empfinden wird. Dieser Hadith ist sehr wichtig für die Aqida, und zwar, dass wir sagen, diese Eigenschaften treten ein, wann Allah will. Denn die Ash'ariya und Maturidiya, sie sagen diese Eigenschaften, erst einmal, sie sagen natürlich nicht, dass Allah zornig ist und so weiter, aber die Eigenschaften, die sie bestätigen, sie sagen, Allah ist immer mit denen beschrieben. Also zum Beispiel, Allah spricht zu Musa, ja? Gut, abgesehen davon, dass sie sagen, Allah hat eine Stimme erschaffen oder Allah Azza wa Jal hat, also Musa hat es dann einfach so, also er hat Allah nicht gehört, aber er hat es mitbekommen, abgesehen davon. Sie sagen, Allah spricht schon immer. Allah spricht schon immer. Gut, wir sagen auch, Allah spricht schon immer. Sie meinen nicht das, sie meinen diese eine Rede. Dieser Koran zum Beispiel. Al-Koran, Kalamullah oder nicht? Kalamullah. Aber schon immer. Was heißt schon immer? Sie sagen, Allah spricht nicht zu verschiedenen Zeiten. Nein, nein. Er hat schon immer dasselbe gesprochen. Ist es auf Hebräisch, ist die Tora. Auf Aramäisch ist das Evangelium, auf Arabisch ist der Koran. Aber es ist ein und dieselbe Rede. Welcher Sahabi hat das gesagt? Niemand. Warum soll ich das dann glauben? Sie sagen, wir dürfen nicht glauben, dass Allah etwas tut und dann tut er es nicht. Das ist das Problem, wenn man den Verstand vor der Offenbarung stellt. Ja, dürfen wir unseren Verstand nicht benutzen? Doch, doch. Aber nicht um die Offenbarung auszuschalten. Du sollst den Verstand benutzen, um die Offenbarung anzunehmen, nicht um die Offenbarung zu leugnen. Allah sprach zu Adam, Allah sprach zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sprach zu Musa alaihi salam. Ist es die gleiche Rede? Ein und dieselbe? Nein. Es sind verschiedene Reden. Sie sagen, wenn du sagst, Allah macht etwas, was er vorher nicht gemacht hat, und Allah macht etwas, was er nachher nicht mehr macht, diese Sache, die er gemacht hat, er hat zu Musa gesprochen, ist sie gut? Natürlich ist sie gut. Okay. Allah Azza wa Jal hat eine Sache getan. Vorher hat er sie nicht getan. Dann hat er das Gute vorher nicht gemacht. Und das kann ja nicht sein, dass Allah etwas Gutes nicht tut. Und er hat zu Musa gesprochen, alaihi salam, an diesem Baum. Und danach hat er nicht gesprochen. Diese Rede am Baum meine ich jetzt, nicht eine andere Rede. Diese Rede, ich bin dein Herr und so weiter und so fort. Diese eine Rede am Baum. Ihr, Ahlus Sunna, ja, also wir, ja, ihr sagt, danach hat er nicht mehr gesprochen. Das ist eine Rede, die ist eingetreten und dann hat sie aufgehört. War sie gut? Ja, natürlich war sie gut. Also hat Allah Gutes unterlassen? Das kann ja nicht sein. Deswegen muss Allah schon immer und für immer mit Musa gesprochen haben. Da sagen wir, dass Allah zu Musa spricht, bevor Musa lebt. Was ist der Sinn? Dass Allah zu Musa spricht, nachdem Musa gestorben ist. Was ist der Sinn? Also ist die Weisheit, das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit. Das ist die Weisheit. Und Allah ist der Allweise. Dass du das Richtige schon immer getan hast, obwohl der Grund dafür noch nicht gekommen ist, das ist keine Weisheit. Weisheit bedeutet, das Richtige zu tun, zur richtigen Gegebenheit. Und deswegen ist es die Vollkommenheit Allahs, dass er Dinge tut, wann er will, und dass er sie unterlässt, wann er will. Da denkt man sich, warum denn bitteschön all das? Ja. Die Sahaba haben darüber nicht diskutiert. Die Sahaba haben nicht gesagt, Allah hat zu Musa schon immer gesprochen und der Koran ist die Tora und ist das Evangelium, nur es sind verschiedene Sprachen. Das haben die Sahaba nicht gesagt. Und viele Leute wissen nicht, dass das die Aqida der Ash'ari und Maturidiyya ist. Das wissen sie nicht. Denn es ist ja offensichtlich, dass das nicht richtig sein kann. So, was ist jetzt mit diesem Hadith? Was steht in diesem Hadith? Was sagen die Propheten? Propheten, mein Herr ist heute, nicht gestern. Mein Herr ist heute so zornig. Achtung, was sagen sie dann? Wie nie zuvor. Und er ist heute so zornig. Was sagen sie? Wie nie wieder danach. Also ist der Zorn eingetreten. Vorher war er nicht so. Und er wird später auch nie wieder eintreten. Inna Rabbi ghadiba al-yawm. Heute. Ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Dieser Zorn, so wie heute, so war er noch nie zornig. Also ist das einer der deutlichsten Belege, dass Allah Eigenschaften hat, die macht er, wann er will, und er unterlässt sie, wann er will. Dieses Thema, Barakallahu fikum, Willenseigenschaften, Handlungseigenschaften, ist das größte Thema zwischen Ahlul Hadith und Ahlul Kalam. Ahlul Hadith, die Leute des Hadith, wie Imam Ahmed und so weiter und so fort, also diejenigen, die den Hadithen so nehmen, wie sie dastehen. Allah hat gesagt, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wir glauben daran. Und Ahlul Kalam, die sagen, nein, wir müssen erst prüfen. Aber prüfen, ob der Hadith authentisch ist? Nein, der Hadith ist authentisch, aber wir müssen prüfen, ob wir das annehmen. Was? Der Hadith ist authentisch und du willst prüfen, ob du ihn annimmst. Ja, weil wenn er meinem Verstand widerspricht, dann Sahih Bukhari, bei allem Respekt, aber nein. Wenn man das bei diesen Ahadith macht, dann okay, dann kommt der Nächste, dann kommt der liberale Muslim und sagt, Sahih Bukhari, herrlich, ja, schön für ihn, ja, dass er das Werk geschrieben hat, aber ich nehme, was ich mein Verstand sagt. Kommt Feminist und sagt, Sahih Bukhari, ja, guten Tag, sehr schön, ich heiße Herr Dali, aber ich nehme jetzt, was ich will. Jetzt, wenn wir dieses Tor aufmachen, nimm, was du willst und lass, was du willst. Nein, wir nehmen Verstand. Hello, nach welchem Verstand? Der Jahmi, der sagt, Allah hat gar keine Eigenschaft und hat auch keinen Namen. Die Sekte der Jahmiyyah, Das waren so die ersten, die was mit Eigenschaften und so weiter gesagt haben. Die haben gesagt, wir dürfen keinen einzigen, darfst nicht sagen, Ar-Rahman, Allah ist der Name von Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah hat keinen Namen. Khair, inshallah, was ist los? Warum, seit wann das? Weil du hast auch einen Namen. Du heißt doch Amen, oder nicht? Ja, khair, inshallah, ich heiße Amen, ja, und jetzt? Ja, siehst du, du hast einen Namen. Du bist ein Geschöpf. Dann darfst du nicht sagen, Allah hat einen Namen. Warum? Ja, weil du einen Namen hast. Wenn du sagst, Allah hat Namen, dann hast du ihn verglichen mit den Geschöpfen. Ja, Latif, ja Rabbi. Da kamen die Mu'tazila und gesagt, aber jetzt übertreibt ihr. Jetzt übertreibt ihr. Also Namen dürfen wir doch bestätigen, aber Eigenschaften nicht. Allah hört nicht und Allah sieht nicht. Und so weiter. Aber Namen können wir. Ja gut, aber Allah heißt Ar-Rahman. Ja, ja, der heißt Ar-Rahman, aber er hat keine Rahma. Astaghfirullah al-Azim, ja Rabbi. Das ist keine Eigenschaft von Allah. Allah sagt, er ist As-Sami'u al-Basir, Namen. Ja, ja, wir bestätigen, Allah heißt As-Sami'u und er heißt Al-Basir. So heißt er, Jalla Jalalu. Aber er ist nicht Sami'u und nicht Basir. Und das machen wir aus Verstand. Rational bitte, ja. Wir müssen unseren Verstand benutzen. Jetzt kommt der Ash'ari und sagt, also jetzt habt ihr aber übertrieben. Wir bestätigen die Namen und 7 Eigenschaften. Alle anderen bestätigen wir nicht. Da kommt der Maturidi und sagt, ah, einer geht noch. Wir bestätigen alle Namen und 8 Eigenschaften. So, welchen Verstand soll ich jetzt benutzen? Wie gesagt, dann kommt wer? Dann kommen die Qaramita. Das waren die, die den schwarzen Stein geklaut haben. Al-Hajar al-Aswad fil Ka'ba, 20 Jahre haben sie ihn weggenommen. Sie haben die Pilger geschlachtet und in Brunnen von Samsam geschmissen. Und sie sagen, Al-Hajj bedeutet, dass sie zu uns pilgern. Ja, Habibi, bitteschön, da haben wir den Salat. Dann kommen heute die liberalen Muslime und ändern den Islam, die Feministen, die und. Es ist das gleiche System. Ich verstehe den Koran nach meinem Köpfchen, nicht nach Sahaba. Wir sagen, guck mal, dein Verstand und mein Verstand und sein Verstand und ihr Verstand, die können alle richtig, aber auch falsch liegen. Also halten wir uns an die Sahaba, radiyallahu anhum. Haben sie gesagt, Allah spricht nur einmal, schon immer. Und wenn es Hebräisch ist, ist die Tora, wenn es Arabisch ist, der Koran. Wer von den Sahaba hat das gesagt? Keiner? Also sage ich nicht. Punkt, aus, Ende, Schluss. Deswegen sagen die Ulama, zum Beispiel Imam al-Tahawi, rahimahullah, Wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin min al-wara. Er sagt, Allah wird zornig und ist zufrieden. Beide Eigenschaften hat er. Nicht wie irgendeiner der Geschöpfe. Al-Imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah sagte, er hat ja eine Aqida verfasst, indem er zu Beginn sagte, zu dem, worüber die Imame in den Angelegenheiten der Religion übereingekommen sind und zu den Sunna-Handlungen, deren Widerspruch eine Neuerung und ein Irrweg ist. So, und dann hat er einiges aufgelistet. Dann sagt er, gehört, dass er mit den Gehorsamen zufrieden ist, die Reumütigen liebt, auf den zornig ist, der ihn verleugnet und zornig wird. Und nichts kann seinem Zorn standhalten. Und dann später am Ende sagt er, und alles, was wir zuvor erwähnt haben, ist die Aussage der Leute der Sunnah und der Imame der Menschen in Fiqh und Hadith, so wie wir es dargelegt haben. Und all dies ist die Aussage von Malik. Er war ja Malikite, rahimahullah. Teils ausdrücklich von ihm überliefert, teils aus seinem Madhab bekannt. Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, sagte, der Madhab der Salaf und aller übrigen Imam ist die Bestätigung der Eigenschaft des Zorns und der Zufriedenheit, der Feindschaft und der Verbundenheit, der Liebe und des Hasses und ähnliche Eigenschaften, die im Koran und in der Sunna überliefert sind. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Strafe entsteht nur aus seiner Eigenschaft des Zorns und das Feuer wurde nur durch seinen Zorn entfacht. Und er sagte, das, womit Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat, wie Liebe, Zufriedenheit, Freude, Zorn, Abneigung und Missfallen, gehört zu den größten Eigenschaften der Vollkommenheit. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, und zwar As-Suchtu oder As-Sakhatu, möge Allah uns davor bewahren. Allah Jalla wa ala sagt, لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Wie schlimm ist das, was sie für sich selbst vorausgeschickt haben, dass Allah ihnen zürnt. Das Deutsche kann jetzt nicht so mitkommen. Ja? Ghadab und As-Sucht oder Sakhat hat natürlich gemeinsam, dass es ein Zorn ist. Aber die Gelehrten sagten, As-Sakhatu deutet auf die Hierarchie hin. Man sagt im Arabischen nicht, der Untere hat Sakhat gegenüber dem Höheren. Sowas sagt man nicht. Sondern nur von oben nach unten. Also der Anführer hat Sucht oder Sakhat gegenüber dem Nicht-Anführer. Also As-Sucht zeigt dir, wer hier zornig ist. Also, was ist As-Sucht? As-Sucht ist Ghadab. Aber noch zusätzlich erklärt dir dieser Begriff As-Sucht, weißt du überhaupt, wer hier zornig ist? Das ist nicht dein Kollege. Es ist einer, der über dir steht. Es ist Allah Jalla Jalalu. Und das zeigt also noch einmal, wie gewaltig dieser Zorn ist. Allah sagt, ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ. Dies, weil sie dem gefolgt sind, was Allah erzürnt, zornig macht. Aber hier noch einmal, nicht mit Ghadab, sondern mit Sucht oder Sakhat. Damit du verstehst, es geht hier um den Erhabenen Jalla Jalaluhu, den Majestätischen Subhanahu wa Ta'ala. Der ist zornig, nicht irgendjemand, dessen Zorn, okay, jemand, zum Beispiel dein Kollege, dein Mitschüler, Mitstudent, der ist jetzt sauer auf dich. Ja, okay, dann ist er halt sauer. Aber wenn es heißt, der Professor ist sauer, der Professor ist sauer, was haben wir denn gemacht? Oder der dein Mitarbeiter ist sauer auf dich. Ja, okay, alles klar, der ist mir doch egal, wenn er sauer ist. Aber wenn es dann der Vorarbeiter oder der Chef, der Besitzer der Firma, der ist zornig. Dass du verstehst, wer hier zornig ist auf dich, möge Allah uns bewahren vor seinem Zorn. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah, der Erhabene, wird zu den Bewohnern des Paradieses sagen, O Bewohner des Paradieses, sie werden sagen, Labbaik wa sa'daik, also zu deinen Diensten. Dann wird er sagen, soll ich euch nicht etwas geben, das besser ist als das? Also er sagt, also sie haben ja alles bekommen. Sie werden sagen, was ist besser als das, was wir haben, Essen, Trinken, alles, was wir im Paradies haben? Er sagt, Jalla Jalalu, Allah spricht zu den Paradiesbewohnern. Natürlich hast du jetzt ein Problem, wenn du nicht daran glaubst, Allah spricht. Er wird sagen, ich lasse mein Wohlgefallen auf euch herabkommen, sodass ich niemals mehr nach diesem auf euch zornig werde. Allahu Akbar. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass Allah zornig ist auf dich. Keine Kummer mehr, keine Sorgen mehr. Möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen. Einige Gelehrte, wie Tha'alibi sagte, die erste Stufe des Zorns ist das Missfallen, also diese Sucht. Und es ist das Gegenteil von Zufriedenheit. Also es ist eine Stufe. Al-Raghib al-Asfahani sagte, As-Sucht und As-Sakhat bedeuten intensiver Zorn, der Strafe nach sich zieht. Das ist also auch nochmal eine Definition. Ghadab, Zorn, und As-Sucht oder As-Sakhat bedeutet Zorn plus Strafe. Also er wird eine Strafe nach sich ziehen. Al-Baghawi sagte, Allah ist ihnen gegenüber unzufrieden geworden, also wegen dieser Ayah. Das heißt, Allah ist auf sie zornig geworden. Dann haben wir Al-Maqtu, möge Allah uns davor bewahren. Und das ist die Abscheu, und das machen wir dann inshallah ta'ala das nächste Mal. Möge Allah mit uns zufrieden sein. Möge Allah sein Wohlgefallen auf uns haben. Möge Allah uns vor seinem Zorn bewahren. Möge Allah uns zu einer aufrichtigen Reue lenken. Möge Allah uns davor bewahren, mit einer Sünde zu sterben. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.